du sagst vielleicht, ja, aber ich muss jetzt nicht so viel Rendite haben, sondern ich will die Firma solid aufbauen. Ich will ja dieser Message oder dieser Grundhaltung, das Thema Nachhaltigkeit oder eben pflanzenbasierte Ernährung für eine breite Masse zugänglich zu machen. Ich will dieser Linie treu bleiben und dann setzt sich vielleicht halt mal, ist Break-Even immer wieder das Ziel und leicht rentabel zu sein und halt nicht, weiss nicht, wie viele Dividenden können ausschütten am Ende vom Jahr.
Create Impact, der Podcast für Nachhaltigkeit und unternehmerischen Erfolg. Wir sind Daniela Spahr und Anne-Kette Leuenberger. Und wir reden darüber, wie nachhaltiges Wirtschaften zur Chance wird. Für zukunftsorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die Inspiration suchen und besser verstehen wollen, wie man mit Nachhaltigkeit weiterkommt.
Einmal mehr Erfolg Create Impact. Heute mit einem spannenden Gast, der Kathi nirgends mehr darüber erzählen wird. Interessant ist ja immer in dieser ganzen nachhaltigen Geschäftsentwicklung, dass es Firmen gibt, die irgendwann auf einen Nachhaltigkeitszug sind aufgesprungen oder noch aufspringen wollen. Es gibt aber eben auch die Geschäfte, die aus der nachhaltigen Idee ein Angebot kreieren. Und heute sind wir genau dort, eine Firma, die hat angefangen mit einem nachhaltigen Gedanken.
Du sagst es richtig, wir haben heute Outlaws Food, der Co-CEO, der Patrick Luther, zu Gast bei uns im Gespräch. Für die, die Outlaws nicht kennen, das ist Berner ja, Start-up Scale-Up, würde ich schon fast sagen, im Bereich von Fleischersatzprodukten. Sie haben 2018 gestartet, ihr Unternehmen, zuerst im ganz Kleinen mit einem lokalen Foodtruck. Sehr ideologisch von den Gründern her das Thema angegangen, haben dann können, ja, ihr Geschäft weiterentwickeln, sind heute auch in verschiedenen grösseren Retailern in der Schweiz anzutreffen mit ihren Produkten. Haben unter anderem auch bei den Young Boys bei eBay ins Stadion geschafft mit einer veganen Ersatz-eBay-Wurst. Also, ja, sind dort insbesondere im Raum Bern doch sehr präsente Marken, die so hat geschafft, wahrgenommen zu werden. Der Patrick selber ist seit knapp 3 Jahren bei Outlaws mit dabei. Er hat einen anderen Background. Er kommt ursprünglich eher aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Er erzählt uns dann später im Gespräch noch ein bisschen mehr, wieso dass er dort ist gelandet und was ihn dort vor allem antreibt in dieser neuen Rolle.
Was mich speziell beeindruckt hat, als er hier bei uns am Tisch ist gesessen, für den Podcast aufzunehmen, ist, was er für ein Typ ist. Weil man könnte ja immer noch meinen, wenn es eine Firma aus der Nachhaltigkeit raus ein Angebot anbietet, hockt man da ein bisschen ideologisch angehauchten Weltverbesserer gegenüber. Das ist er definitiv nicht. Er steht auch öffentlich dazu, dass er Fleisch konsumiert. Nicht im Übermass, aber er ist kein reiner Veganer. Ist sehr ein Vertreter von dem Ganzen. Auf der einen Seite sinnvoll konsumieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch das Business aufbauen. Das hat mir gefallen. Er ist eine gute Balance. Er hat ein gutes, cooles Auftreten. Und tut er das sehr, seine Marke Outlaws repräsentieren, wo ja das auch ist, oder? Wo überhaupt nicht mehr grün angestrichen ist, das kennen wir schon länger in den Regal. Und das ist ja genau das, was so wichtig ist, dass solche Unternehmen auf dem Markt überhaupt bestehen können, oder? Sie müssen in die Masse raus, sie müssen massentauglich werden, cool werden, auch bei älteren Generationen, nicht nur bei den Jüngeren, wo das vielleicht noch eine grössere Selbstverständlichkeit hat. Und er repräsentiert das wirklich auf eine richtig schöne Art.
Ja, das sind spannende Themen, die wir heute mit dem Patrick anschauen wollen. Eben, wie kann es funktionieren, pflanzenbasierte Ernährung in die Masse zu bringen, auch wegzubringen von diesem ideologischen Gedankengut. Und ein Satz, der mir von Patrick auch noch in Erinnerung bleibt, den wir dann im Nachgespräch auch noch haben diskutiert, ist irgendwo die Frage, ja, sind denn pflanzenbasierte Produkte zu teuer oder ist es nicht eher das Fleisch, das zu günstig ist? Herzlich willkommen, Patrick, bei uns im Podcast. Wir freuen uns, bist du heute da und wir stellen dir als erstes die Frage, welches Problem löst du bzw. löst ihr mit Outlaws Food eigentlich genau?
Hallo zusammen. Ja, welches Problem lösen wir? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich sage nicht Fleischalternativen, sondern ich Protein, ein Alternativprotein, das wir produzieren. Was lösen wir in dem Sinn? Ja, weniger CO2-Ausstoß und du hast gleich eine gesunde und eben durch so nachhaltige Proteinquelle, die du irgendwo in deine Ernährung einbauen kannst.
Du hast vorher auch noch etwas Spannendes gesagt, wo wir das schon ein bisschen andiskutiert haben. Ja, wir lösen vielleicht gar nicht wirklich ein Problem. Was hast du damit gemeint?
Ja, in dem Sinne ist es nicht also ein Problem. Ja, du musst im Prinzip ein Problem lösen, dann verkaufst du deine Dienstleistung oder dein Produkt sehr, sehr gut. Und es ist halt der Zeitgeist, wo die vegane, vegetarische Ernährung ein bisschen aufschwungen bekommt. Und es ist nicht nur aus ideologischen Gründen wegen dem Tierwohl, sondern viele Leute aus dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und es ist ein Fakt, dass pflanzliche Proteine weniger Ressourcen verbrauchen bei der Herstellung, als wenn ich ein Tier grossziehen muss mit der Ernährung und so weiter. Und das ist schon ein bisschen der Puls vor der Zeit. Und darum indirekt ist ja gleich ein Problem lösen, weil wir eigentlich das Bedürfnis, das in den letzten Jahren gestiegen ist, jetzt leider ein bisschen stagniert oder der erste Hype-Cycle durch ist. Das Problem oder das Bedürfnis decken wir mit dem, was wir machen.
Das ist aber auch eben eine Lösung. Und jetzt hast du es schon selber angesprochen, oder? Der Hype-Cycle ist ein bisschen vorbei. Wie geht er mit dem um? Wo steht er aktuell?
Ja, das ist für uns eine schwierige Situation, weil wir natürlich eigentlich jetzt wirklich ein Skalierungsschritt wären, so also der Übergang vom jungen, hippen Start-up in eigentlich eine Firma, die sollte und auch will skalieren, wo wir auch so aufgestellt sind. Und genau in diesem Zeitpunkt, jetzt in den letzten 12 Monaten, hat man gemerkt, dass eben der Markt oder der Hype-Cycle der erste ein bisschen durch ist. Der Markt ist in dem Sinne nicht rückläufig, aber man merkt so, Detailhändler wissen selber noch nicht, was sie unter Eigenmarken machen, was wollen sie vielleicht streichen, weil es zu wenig durchlaufen hat. Der Gastronomie das Gleiche liegen, oder der Gastronom sagt, ja, ich will keine Fleischersatzprodukte. Und dann musst du mir erklären, was wir genau machen als Seitan oder was in der Kategorie Tofu ist. Und das ist schon eine Hürde, dass eben das Skala-Effekt oder die Skalierung im Moment einfach nicht so kann durchgedrückt werden, wie wir das gerne hätten gehabt. Und jetzt, ja, glaube ich, braucht es gerade ein bisschen Schnauf. Die Taufe oder Taufahrt, einfach die Pause nach dem ersten Hype-Cycle zu bestellen. Der Trend wird weitergehen. Die Frage ist einfach, wann und in welcher Form und welche Produkte haben Daseinsberechtigung und werden nachher gefragt.
Ja, ein spannendes Thema finde ich bei euch ist ja auch die Zielgruppe, oder? Also wir reden von Fleischersatzprodukten, Veganer als Zielgruppe, aber gibt eure Produkte, oder wie sie auch herkommen? Ich weiss zum Beispiel, ihr produziert hier IB-Wurst. Also sind dort auch grundsätzlich sehr nah am Publikum von Fleischessenden, oder? Was ist dort die Motivation dahinter?
Ja, also, wir wollen eigentlich alle abholen. Also, das hast du gesagt, eben Veganer, Veganerinnen, uns geht's nicht darum, per se nur das Zielpublikum anzusprechen, sondern ich glaube, wenn du weiterkommst, einen Impact haben auf Gesellschaft, dann musst du es für alle zugänglich machen. Und das ist eigentlich auch unsere Strategie. Wir wollen die Seitan-Produkte, die wir produzieren, so konzipieren und mit den Partnern so positionieren, dass du grundsätzlich jeden ansprichst. Und ja, das super Beispiel ist auch, wenn jemand sagt, ja, vegan wird nicht nachgefragt oder ein Gastronom, dann sage ich, das stimmt nicht. Das Angebot ist entscheidend. Es gibt sehr viele Leute, die bereit sind, etwas anderes zu wählen, wenn es gut ist. Und das beste Beispiel ist bei IB im Stadion, da haben wir bei der Wurst einen Marktanteil von 3%. Das ist die Realität in einem Fußballstadion, das ist die Realität für ein 0815 vegan, vegetarisches oder auch veganes Angebot. Und seit dem Oktober haben wir bei IB im Stadion die Gyrosbox. Da gibt es Dönerbox als Fleischvariante, Gyrosbox als Variante. Dort haben wir einen Marktanteil von 17% über alle Spiele gesehen im Schnitt. Und 3% zu 17% siehst schon nur, okay, eine Wurst zu imitieren ist halt etwas extrem Schwieriges und jemand, eine Wurst will eine Wurst. Und da hast du wirklich nur den Veganer und Vegetarier an. Aber die Box ist, ja, merkst halt nicht einen grossen Unterschied und darum siehst du, sprichst viel, viel grösseres Publikum an und das ist unser Ziel eigentlich. Mit jedem Gericht oder mit jedem Partner, wo wir etwas machen, eben die breite Masse und auch nicht durch diesen Impact zu haben.
Du sprichst schon ein wichtiges Thema an, finde ich. Weißt du, redest ja auch das weißt du selber, da hat eine harte Konkurrenz auf dem Schweizer Markt. Die haben kürzlich in den Medien darüber berichtet, über das Gerichtsurteil, darf jetzt ein Bullenersatz Bullenersatz heissen oder nicht. Jetzt bei der Wurst hat er einen kleineren Anteil als beim Gyros. Muss denn auch aus Vermarktungssicht ein veganes oder vegetarisches Produkt immer Fleisch imitieren? Oder könnte es sogar noch in eine ganz andere Richtung gehen?
Ja, ich glaube, das ist der Markt oder der Konsument noch nicht so weit. Das nicht immer wie Fleisch muss aussehen, wie Fleisch muss schmecken, die Kritik kommt in jedem Gespräch. Oder die Kritik, die Fragestellung. Und das ist ganz klar. Ich sage, sind wir plakativ oder wir machen eine vegane Speck-Alternative. Und wenn ich das nicht Speckwürfel oder Specktranchen nenne und das im Detailhandel ins Regal hängen, sondern ich schiebe es an mit weiss-rot gestreiften, geräucherten Bohnen, Weizenstreifen oder wie auch immer, einfach was es wirklich ist, weisst du, was damit machen? Nein, weisst du nicht. Aber wenn ich so über Speck weiss, dann, hey, okay, wo kann ich es dazu verwenden? Im Regal kann ich das zuordnen. Und ich glaube, die Tendenz, dass es ein bisschen wegkommt von aussehen wie Fleisch und schmecken wie Fleisch, wird sicher in die Richtung gehen mal. Und jetzt beim Geschnetzelten, zum Beispiel das Geschnetzelte ist das Geschnetzelte und wir nennen es dann auch Seitan Geschnetzelt. Und das ist halt die Form und es soll eben nicht Fleisch imitieren, sondern Alternativen sein.
Ja, also ich finde das grundsätzlich sehr spannend. Oder? Wir haben in einer Podcast-Folge haben wir auch Johanna Gollenhofer gehabt. Sie ist Professorin der HSG für Green, unter anderem so für Green Marketing. Und sie sagt auch ganz klar, oder? Also du musst für die Masse zu kommen, eigentlich das Lifestyle, die Gewohnheiten, irgendwo die Konsumentinnen und Konsumenten dort abholen. Und ich finde, das macht Outlaws eigentlich sehr gut, indem das eben, ja, es kommt ein cooler Lifestyle, wird vermittelt mit eurem Branding, der hat Produkte, die einem erinnern an, ja, ein Gericht irgendwo, wo man eben vielleicht schon aus der Kindheit Verbindungen hat. Und ich glaube, dort seid ihr sehr stark. Jetzt ist meine Frage, ja, wo sind denn vielleicht noch die Schwierigkeiten, um eben gleich eine breitere Masse zu erreichen? Hängt das allenfalls auch mit dem Preis zusammen? Oder wo siehst du vor allem dort Punkte, wo dir auch noch Potenzial hat?
Ja, es gibt sicher mehrere Aspekte, wo man dort anschauen muss, für noch mehr Leute zu erreichen oder eben mehr Absatz können zu generieren oder mehr Marktanteil zu erschliessen. Und das ist einerseits sicher der Lobbyismus von gewissen anderen Branchen, die ja, hochverarbeitet und da ist Chemie drin und so weiter. Das ist sicher das, was der Konsument von einer Seite beeinflusst. Das andere ist sicher das Thema Preis. Wir sind eine Firma, die aus der Schweiz entwickelt, aus der Schweiz produziert, sogar unser Verpackungsmaterial kaufen wir in der Schweiz ein. Und das ja, macht dein Produkt halt schlussendlich so teuer, wie es ist. Und uns ist bewusst, wir sind ein teures Produkt. Wir wollen das ändern. In einem Monat gehen wir aber mit den Preisen im Detailhandel, gehen auf ein Preisniveau bei gewissen Produkten, ja, wo wir den Benchmark machen, zum Produkt aus Litauen. Muss man sich auch vorstellen, dass wir als Schweizer Jungfirma fähig sind, überhaupt den Preis zu matchen. Klar, für die attraktive Marge müssen wir nicht reden, was noch hat oder eben nicht hat. Aber nichtsdestotrotz geht es uns darum, dort auch zu sagen, hey, als Schweizer Marke, wir wollen uns so positionieren und wenn wir die Skalierung machen wollen, müssen wir es halt in der jetzigen Marktlage irgendwo über den Preis steuern, dass wir das Volumen können generieren und vielleicht ausländische Marken rausdrücken oder so. Der Konsument findet es natürlich schon cool, ein Schweizer Produkt zu haben, aber es halt einfach teurer ist. Ich meine, das sage ich jedem, leg die Hut an als Konsument und vor deinem geistigen Auge schau das Regal an. Noch wenn du siehst, ah, das ist ein Schweizer Produkt, aber nebendran nicht sei, so einiges günstiger ist und da reden wir jetzt von 25% oder mehr, nicht Frankenbetrag, sondern ja, bist du wirklich bereit, Schweizer Produkt zu nehmen, wenn nebendran etwas ist, wo dir geschmacklich vielleicht gleich viel gibt? Ich glaube, die Frage muss ich ja selber beantworten. Du dann siehst das Thema Nachhaltigkeit oft nicht nur bei Firmen, sondern auch bei Privatpersonen, beim Portemonnaie aufhört.
Also es gibt Studien dazu, wie ausschlaggebend der Preis ist in einem Kaufprozess. Er ist am Anfang ganz relevant, dann ganz lang nicht relevant oder ganz lang in so einem Kaufprozess bei euch. Der ist ja relativ kurz, ist da vor dem Regal. Aber ganz am Schluss schaust du noch einmal auf den Preis und dann entscheidest du. Das haben wir ja schon öfter so gehört in unserem Podcast. Der Preis ist eine grosse Challenge von nachhaltigen Produkten. Das weiss auch, das hat auch Johanna uns bestätigt. Was ist eure Antwort darauf? Oder was macht ihr denn, dass ihr mit dem Preis Sachen könnt? In der Produktion, in der Umsetzung?
Ja, es gibt diverse Hebel, die wir haben. Wir haben jetzt sicher gewechselt oder gezügelt in neue Produktionsstandorte. Dort hier haben wir ganz andere Möglichkeiten von Logistikprozessen, wo wir sicher effizienter werden können. Im Einkauf natürlich, wenn du ein bisschen immer wieder wach bist, kannst du besser verhandeln, du bringst natürlich deine Einkaufspreise runter und ganz klar sich selber auch hinterfragen, ist das, was wir machen oder wie wir es machen, richtig? Und natürlich haben wir dort immer mehrere Hüte auf dem Kopf. Auf der einen Seite ist der Preis, auf der anderen Seite wenn wir uns selber treu bleiben, Punkt Nachhaltigkeit. Und das nicht, wie es viele grosse oder andere machen, als Marketinginstrument brauchen, sondern das wirklich leben. Und das beste Beispiel ist auch, in einem Monat, wenn mit der Preissenkung von gewissen Produkten werden wir mit einer neuen Verpackung kommen. Jeder, der mal vor einem Plant-Based-Regal war, weiss, es ist sehr aufwendige Verpackungen. Es ist irgendwo eingeschweißt und hat eine Sekundärverpackung aus Karton drum, die sehr wertig aussieht, die so legitimieren wahrscheinlich auch, dass die Produkte den Preis haben, den sie haben. Aber ist natürlich Punkt der Nachhaltigkeit völlig gaga, ein Produkt in ein Plastik einzuschweissen, eine Sekundärverpackung drum zu tun. Dem gehen wir weg. Wir sind so ein bisschen der erste Markenproduzent, der diesen Schritt macht, sicher gewagt. Und wir verlieren irgendwo ein bisschen die hochwertige Aufmachung oder das Marketing-Effekt. Wir wollen aber dafür nutzen, sagen, hey, ja, wir machen eine nachhaltige Verpackung. Sieht zwar nicht mehr so sexy aus, aber es ist A, nachhaltiger und B, auch günstiger. Und das ist der Essenz ist dann, oder das Ergebnis daraus ist dann aber auch die Preisreduktion. Das ist eine Marketing-Story, die wir dazu sicher werden erzählen.
Ja, ich möchte noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Oder? Also wir sprechen ja in diesem Podcast insbesondere auch Menschen in Unternehmen an, die vielleicht nicht per se schon so eine nachhaltige DNA haben, wie das jetzt Outlaws hat. Wie würdest du sagen, kann man dort vielleicht das Thema Nachhaltigkeit angehen? Beziehungsweise, wie kann man vielleicht auch eine Kooperation, weißt du, wie mit einem nachhaltigen Startup, wie dir das jetzt seid, nutzen, um auch gemeinsam ja, dort eigentlich Schritte vorwärts zu machen und wirklich können zu erzielen?
Ja, also grundsätzlich ist das Marketing eine eigene Sache, aber wenn jemand Bock hat, mit uns zusammen zu arbeiten und das Thema Nachhaltigkeit wirklich ein Anliegen ist, dann sind wir sehr, sehr offen zuzuhören. Aber im Endeffekt wirklich die Nachhaltigkeit zu leben oder irgendwo, das war ja deine Frage, das ist etwas, was nicht einfach passiert. Oder wo ich stelle einen an, wo ich finde, Nachhaltigkeit ist cool, sondern es fängt irgendwo wie vieles ganz, ganz oben an. Und da meine ich jetzt nicht Geschäftsleitung, sondern schon nur die Aktionäre und die Inhaberschaft, die ja irgendwo ja, das eine Relevanz muss haben. Und das ist ja das, was ich immer sage, ja, bei Weltkonzernen, in der Lebensmittelbranche oder anderen Orten, der Aktionär hinten dran interessiert einfach primär am Ende des Jahres die monetäre Rendite. That's it. Und wir haben durch das Privileg als junge Firma, die Inhaber geführt ist, dass wir als Inhaber auch die Werte genau wollen und dadurch auch die Geschäftsleitung quasi ja, die Message mitbekommt, dadurch das ganze Team. Und darum ist es enorm schwierig, aber wenn wir jetzt irgendwo in der Mitte gehen, zu einem KMU oder hier braucht es glaube ich schon, dass die höchste Instanz das Thema Nachhaltigkeit selber auch als relevant erachtet, dadurch, dass irgendwo eine Zielvereinbarung reinnimmt und nicht nur einfach das Thema Umsatz und dieses eins und jenes. Das kommt sehr viel Top-Down, wo muss vorgegeben werden, dass das lebt. Und wenn das nicht passiert, dann ist es in meinen Augen utopisch, dass eine Firma wirklich ja, das Thema Nachhaltigkeit verfolgt.
Ja, das ist spannend, oder? Also in deiner Aussage sprichst du ja sehr stark auch das Thema Zielkonflikt an. Das hat jedes Unternehmen, alle stehen an einem anderen Ort, ja, bei euch selber auch, oder? Also die brauchen natürlich auch Umsatzwachstum, um vielleicht neue Ideen können zu realisieren, um eben eine Produktion können, günstiger zu machen, auch Optimierungen dort anzusetzen. Wie geht ihr mit dem um? Oder auch vielleicht ist der Horizont, weißt du? Du bist vorher auch in anderen Branchen tätig gewesen. Ist einfach der Profitabilitätshorizont, ist der ganz ein anderer in so einem Unternehmen als, wir sagen jetzt, in der ja, Finanzbranche, Versicherungsbranche, die du kennst, oder? Von deinem Werdegang her.
Ja, das ist sicher so, eben wenn du natürlich bei einer Finanzversicherungsfirma bist, wo vielleicht schweizweit oder eben sogar international tätig ist, dann hast du genau den Effekt, du hast Aktionäre hinten dran, die Rentabilität wollen und so weiter. Und logisch, es ist eine andere Welt, dort, wo ich mich drin bewege mittlerweile. Und du hast eben, wie ich gesagt, Inhaber geführte Firma, wo den Leuten das Thema wichtig ist und du schaust das so anders an. Eben, du sagst dann, und dort Strategie. Wenn wir sagen, wir würden Exit-Strategie fahren und das Ding aufblasen und verkaufen, so, ja, dann würden wir ganz anders arbeiten, als wir sitzen machen. Und wir sagen ganz klar, wir wollen, dass es Outlaws Food auch noch in 5 oder 10 Jahren gibt, in welcher Form auch immer, ob es wirklich als eigene Marke oder eben als guter Plant-Based-Produzent ist, da sind wir offen. Aber eben, die Strategie der Firma selber ist ja relevant. Und das heißt vielleicht, ja, eben, ich muss jetzt nicht so viel Rendite haben, sondern ich will die Firma solid aufbauen. Ich will, ja, dieser Message oder dieser Grundhaltung, was das Thema Nachhaltigkeit oder eben pflanzenbasierte Ernährung für eine breite Masse zugänglich zu machen. Ich will dieser Linie treu bleiben. Und das ist vielleicht halt mal, ist Break-Even immer wieder das Ziel und leichter ein Tabu zu sein. Und halt nicht, weiss nicht, wie viele Dividenden können ausschütten am Ende vom Jahr. Und das sind ganz andere Spielregeln, blöd gesagt, wenn man die beiden Branchen oder eben jetzt mehr als Startup-Scale-Up vergleicht mit einem Konzern in einer Bank.
Wie ist das? Ich meine, gerade vor ein paar Jahren hat man noch viele Marktchancen gesehen im Thema Nachhaltigkeit. Das ist heute ein bisschen anders. Es ist zum Teil sogar ein wirtschaftlicher Nachteil jetzt. Die haben die Haltung nicht behalten können, wissen wir alle, auch öffentliche Diskussionen. Wie viel ist bei euch von Anfang an und jetzt noch nachhaltige Ideologie gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Grundhaltung von denen, die die Firma Outlaws Food und auch Bakery Bakery als zweite Firma gegründet haben, ist definitiv Nummer eins gewesen, nachhaltige Produkte zu machen und natürlich auch sehr, sehr stark das Tierwohl aufgrund von den veganen Produkten. Und das merkt man und logisch, das können beizubehalten, je grösser die Firma wird. Und da würde ich lügen, wenn ich würde sagen, das ist kein Thema. Es ist ein Riesenthema. Wie fest kann ich die Aspekte noch weiterziehen? Weil der Zielkonflikt ist da. Wenn ich richtig rentabel werden will, ja, dann ist das Thema Nachhaltigkeit immer, oder wird es immer kleiner. Und das ist aber etwas, was nicht, für uns nicht zur Diskussion. Logisch ist das ein oder andere Mal am einen Ort vielleicht ein Kompromiss sein. Aber das ist nicht schwarz-weiss, zu sagen, ja, das machen wir nicht. Am Ende vom Tag wollen wir unserer Linie treu bleiben und sagen immer gleich am Morgen Spiegel schauen und sagen, erzählen wir dem Konsumenten wirklich das, was wir auch machen. Und das ist das, was du vielleicht darauf anspielst. Das ist für ganz, ganz viele Firmen halt das ein Marketinginstrument und die Leute, ich inklusive, ich kann nicht mehr hören, wenn mir eine Firma sagt, ja, wir sind nachhaltig, weil ich sage einfach zu 90%, nein, bist nicht. Es ist einfach, es gehört zum guten Ton, das zu kommunizieren und darum, der Konsument muss zum Teil auch nicht mehr hören. Darum ist vielleicht deine Anspielung im Sinn von, ja, es kann heute nicht nur hilfreich sein, weil es einfach auch Firmen gibt, wo offensichtlich ist, wenn du dein Hirn ein bisschen anlässt, dass es einfach ein Marketinginstrument ist und die Medien auch nicht.
Ja, also eben, ich glaube, es kommt sehr stark darauf ab, oder? Also wie man die Sache eben angeht. Also heute wird es leider immer noch viel so gelebt, dass es als Marketinginstrument genutzt wird oder vor allem, dass man es hat versucht zu nutzen, gerade in dieser Hype-Phase auch. Und jetzt merkt man, ja, der Hype, der ist vielleicht ein bisschen anders gelagert oder man muss eben an das Thema ein bisschen anders hergehen. Ich glaube aber, mir ist schon wichtig auch zu sagen, also das Thema wird ja zukünftig nicht wieder verschwinden. Also das Thema bleibt relevant und ich glaube auch, pflanzliche Ernährung, Ernährungsweise, wie decken wir unseren auch global Ernährungsbedarf? Also da bleibt das Thema natürlich relevant und auf die lange Frist, glaube ich, durchaus, dass dort sehr viele Businesschancen drin versteckt sind. Es ist immer die Frage, macht man das Stimmen so lange und gehört man zu denen, die dort den Schnuff haben, so lange dran zu bleiben? Aber ich glaube, auf der langen Sicht ist durchaus ja noch ein Glaube dran, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt. Oder? Also, das würde mich noch wundern.
Nein, also das, was du sagst, ist absolut richtig. Und ich glaube auch, dass das Thema Nachhaltigkeit, je länger sie mehr und die nächste Generation, wo Gen Z, Gen Alpha, wo ich glaube, das Thema noch viel, viel wichtiger ist als wir, die jetzt hier am Tisch hocken oder noch ältere Semester. Und ich glaube, es kommt gar nicht mehr so darauf an, dass eben, wie es heute viele machen, auch wir gehen zurück mit dem, aber viele machen es halt immer neben das Thema Nachhaltigkeit aus, ja, jedem Pitch zu nennen und was man macht und wie auch immer. Aber oft ist es ja nicht konkret. Man sagt ja nicht konkret, ja, wo bin ich denn nachhaltig? Was mache ich denn wirklich? Und ich glaube, es geht mittel- und langfristig darum, dass der Konsument selber sieht, dass du nachhaltig bist. In deiner Form, wie du Dienstleistungen bringst, in deiner Form, wie dein Produkt daherkommt. Logisch, es braucht auch immer ein bisschen Konsument, der ja, das Wissen sich auch zuführen und das checkt. Aber ich glaube, mittelfristig, langfristig geht es nicht darum, das zu kommunizieren, sondern so zu schaffen, dass Konsument, Konsumentin selber begreift, dass du nachhaltig bist. Und quasi eigentlich Daten zu folgen und nicht Worte. Und das wird, glaube ich, der Schlüssel sein in Zukunft.
Was treibt dich persönlich dran zu bleiben?
Hey, aber jetzt, hätte ich jetzt vorher gesagt, ich komme ursprünglich aus der Finanzversicherungsbranche, habe irgendwann nach 15 Jahren in dieser Branche die Schnauze voll gehabt, wenn ich es so darf sagen. Weil halt sehr viele Leute, ja, jetzt tue ich vielleicht das Fass auf, aber sehr viele Leute in dieser Branche sehr Geld getrieben sind, sehr Prestige getrieben sind. Und ich habe irgendwann mal gesagt, das bin nicht ich, ich gehöre irgendwie nicht daher. Und ich bin selber nicht jetzt ein riesen Ideologist oder so, aber ich finde, ich will logisch am Ende vom Monat irgendeinen Lohn, den ich mein Leben finanzieren kann. Aber ich will irgendwo aufstehen und jeden Tag etwas machen, wo ich sage, hey, ich kann dahinter stehen und ich kann mit Stolz darüber erzählen, was ich mache. Und ja, früher haben wir gesagt, ja, ich arbeite in der Versicherungsbranche. Da hatte ich einfach das Gefühl, ah, du bist echt der Versicherungsschnurri, der jedem Seich gegen verkaufen. Und ja, wenn du kannst sagen, hey, ich arbeite eine Firma, wo das Thema Nachhaltigkeit oben steht, ist das etwas, was mir selber ein besseres Gefühl gibt, auch wenn du jetzt mich persönlich darauf ansprichst, zu sagen, hey, was machst du? Weil ich ja, zu 100% kann hängen dran stehen, was wir machen und wie wir es machen.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Es hat super zeigt, warum es dich antreibt. Merci vielmals, bist du da in unserem Podcast.
Danke auch.
Ganz viel Erfolg auch weiterhin. Wir schauen zu und hoffen an das grosse Skalierungspotenzial.
Danke euch zu einem.